In den letzten Jahren erleben wir, wie weltweit wieder mehr auf Einzelpersonen geschaut wird. Eine Zeit lang standen in der Politik die Systeme, in der Wirtschaft die Reformen, im Sport das Mannschaftsgefüge im Vordergrund. Doch als all dies nicht zu den erhofften Erfolgen führte, stehen nun wieder Personen da, auf die scheinbar alles projiziert wird. Personen, die stellvertretend sind für all die Hoffnungen, für all das, was man sich erwünscht und erträumt, wovon man sich Erfolg verspricht. Starke Macher in der Politik, innovative Gründer in der Wirtschaft, junge Talente im Sport. Und sie werden vermarktet und stehen in der Öffentlichkeit und überall liest man von ihnen und hört man von ihnen und überall treten sie groß auf. Und es scheint, als wenn ihr Auftreten wichtiger ist als das, was sie können oder das, was sie sagen oder wovon sie überzeugt sind. Hauptsache, man hat diese Person vor Augen und kann all die Hoffnung auf diese Person konzentrieren. In einem Nachrichtenmagazin las ich, die Welt gehört den Lauten. Extrovertierte haben es leichter im Leben. Schon Kinder werden auf Selbstdarstellung getrimmt. Ein Irrweg, sagen Psychologen und Ökonomen. Sie raten, nutzt das Potenzial der Leisen. Als ich im Internet nach der Kraft der Stillen suchte, führten die ersten Ergebnisse zu Ratschlägen für stillende Mütter. Also selbst wenn man bewusst sucht, werden die Stillen irgendwie übergangen. Und ja, das trifft auch auf geistliche Vorbilder zu. Selbst wenn wir über Prediger nachdenken, von denen wir hoffen, am meisten zu lernen. Oder wenn wir in der Bibel lesen und einmal darüber nachdenken, wer ist hier mein Vorbild? Wo lerne ich wirklich etwas für mein Leben? Dann sind wir nicht frei davon, mehr auf die Lauten zu achten als auf die Stillen. Mehr auf die zu achten, die scheinbar groß dargestellt werden, als die sich zurücknehmen. Und darum möchte ich heute einmal die Person Isaak betrachten. Isaak. Er gehört nicht zu den Lauten. Und wenn wir über die Patriarchen nachdenken, dann ist Isaak nicht der Erste, über den wir nachdenken. Wir wollen heute Isaak betrachten unter dem Titel Der Stille im Land. Und wir lesen dazu heute Morgen nur einen Vers aus 1. Mose 25, und zwar den Vers 11. Und es geschah, nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Und Isaak wohnte bei dem Brunnen Lachai Roi. Letzten Sonntag lasen wir von der Beerdigung Abrahams. Und nun beginnt hier ein neuer Abschnitt. Gott segnete Isaak. Von Kapitel 12 bis 23 ging es fast ausschließlich um Abraham. Das 24. Kapitel handelt von der Suche nach einer Braut für Isaak, aber Isaak kommt fast gar nicht vor in dem ganzen Kapitel. Abraham ist es, der die Initiative ergreift. Sein Diener führt die Suche gewissenhaft aus. Und nur ganz am Ende, in den letzten Versen, lesen wir von Isaak, wie Rebekka ihm begegnet. Nun, in Kapitel 25 ist dieser Übergang. Der Segen geht von Abraham auf Isaak über. Und die anderen Nachkommen von Abraham mit all ihren Generationen, sie werden kurz genannt. Aber warum? Um sie aus dem Weg zu räumen in Bezug auf die Heilsgeschichte Gottes. Sie werden genannt und spielen von nun an keine Rolle mehr. Es geht um die Segenslinie durch Isaak. Doch schon in diesem Kapitel führt Mose bereits auf die Geburt von Jakob und Esau. Schon in diesem Kapitel, wo es endlich von Abraham zu Isaak geht, lesen wir schon von Jakob. Und außer dem 26. Kapitel, wo Isaak mit den Philistern zu tun hat, geht es fast gar nicht mehr um Isaak, sondern schon um Jakob, seinem Sohn. Isaak steht zwischen zwei großen Männern und wird sowohl von seinem Vater Abraham als auch von seinem Sohn Jakob scheinbar überschattet. Abraham ist ein Mann voll entschlossenem Muts. Er hat eine mitreißende, eine charismatische Persönlichkeit und ist ein natürlicher Anführer. Er ergreift die Initiative, er ist pragmatisch, er ist kühn. Und auch Jakob. Er ist voller Eifer und Ambitionen, er ist entschlossen, das durchzusetzen und das zu erlangen, was er will. Und er schreckt dabei vor keiner List zurück. Er weiß sich zu helfen. Er ist ein Mann von weltlicher Weisheit, von Abenteuerlust. Und er wird der Vater der 12 Stämme Israels und der Namensgeber des Volkes. Und Isaak, er steht dazwischen. Er wurde so lange erwartet. So lange. Aber dann scheint es fast, als wäre das Vorwort länger als das eigentliche Buch. Er ist ein Bindeglied zwischen Abraham und Jakob. Aber er ist so unscheinbar, so leise, so sehr im Hintergrund, dass wir ihn leicht übersehen. Und selbst in unserem Predigtext heißt es, da segnete Gott Isaak seinen Sohn. Seinen Sohn. Auch hier wird Isaak in Relation gesetzt mit seinem großen Vater. Dabei fehlt Isaak nicht in der Vorstellung Gottes. Gott ist nicht nur der Gott Abrahams und der Gott Jakobs, sondern wieder und wieder bezeichnet sich Gott als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Doch das Leben Isaaks ist nicht so spannend, nicht so spektakulär, nicht so ereignisreich wie die Biografien von Abraham und von Jakob. Isaak macht keine großen Reisen. Er lebt sein ganzes Leben im Land Kanaan. Er erlebt keine großen Abenteuer. Er gerät in keine großen Gefahren. Tatsächlich ist er der Patriarch, der am längsten lebt. 180 Jahre. Doch wir lesen nur sehr, sehr wenig von ihm. Isaak ist der Stille im Land. Doch worum es mir heute geht, ist, Gott segnete Isaak. Gott segnete Isaak. Und damit wir Isaak nicht zu schnell übersehen und übergehen, wollen wir uns heute einmal Isaak im Besonderen anschauen. Isaak, der Stille im Land. Und mein erster Punkt ist dieser: die Vorteile eines stillen Gemüts. Isaak ist nicht der dominante, lautstarke Charakter, sondern Isaak verkörpert im Besonderen die Eigenschaften eines stillen Gemüts, einer sanften, ruhigen Haltung, ein ruhiger Charakter. Und solch ein ruhiger Charakter hat besondere Vorteile. Wir sehen einige davon durchaus auch in Ansätzen bei Abraham und phasenweise sogar bei Jakob. Doch bei Isaak sind die Vorteile eines stillen Gemüts am ausgeprägtesten und werden auch in der Schrift am deutlichsten benannt. Ein Vorteil ist Besonnenheit. Isaak ist ein stiller Mann, der gerne die Ruhe sucht, um nachzudenken und zu überlegen. Wir sehen bei ihm niemals Hast. Oder Eile. Er scheint niemals einfach im Affekt zu handeln, sondern er ist ruhig und überlegt. In 1. Mose 24, wir hatten es gerade schon erwähnt, ab Vers 62, da lesen wir, Isaak aber war von einem Gang zum Brunnen Lachai Roi gekommen. Er wohnte nämlich im Land des Südens. Und Isaak war hinausgegangen, um auf dem Feld zu sinnen beim Anbruch des Abends. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, Kamele kamen. So begegnet er seine Braut Rebekka. Ist es nicht bemerkenswert, dass der Heilige Geist extra darauf hinweist, warum Isaak auf dem Feld war? Er sann nach. Er bewegte die Themen und Fragen seines Lebens vor dem Herrn. Er ging zum Brunnen und auf dem Weg zurück blieb er auf dem Feld stehen, um nachzudenken, um zu beten, um nachzusinnen vor dem Herrn. Stille Wasser sind tief, sagt man. Auf Isaak trifft das zu. Er ist äußerlich ruhig, doch ist er tiefsinnig und bedacht. Was er tut, das tut er überlegt und nicht vorschnell, nicht einfach aus einem Impuls heraus. Ein zweiter Vorteil eines stillen Gemüts ist Sanftmut. Isaak ist gefühlvoll und empfindsam. In Vers 67 heißt es dann: Dann führte Isaak sie in das Zelt seiner Mutter Sarah. Und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Und Isaak tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. Isaak gewann Rebekka lieb. Eine wunderbare Beschreibung. Wie gefühlvoll sie sich näher kamen und einander schätzen und lieben lernten. Und der Heilige Geist betont hier, das war nicht eine Zweckgemeinschaft. Isaak gewann Rebekka lieb. Er entwickelte Gefühle, Empfindungen, Emotionen der Liebe gegenüber seiner Frau. Isaak war nicht der kalte Pragmatiker. Er war nicht einfach nur so eine Art Rechenmaschine, der nicht fähig war zu Gefühlen. Nein, ganz im Gegenteil. Er war besonnen und bedacht und er dachte viel nach, aber er war auch sanftmütig in seinem ganzen Wesen. Er hatte eine zarte, eine sanfte Seele. Besonders deutlich wird es durch die Bemerkung, dass er sich tröstete mit seiner Frau nach dem Tod seiner Mutter. Zu dem Zeitpunkt war Sarah bereits 3 Jahre verstorben. 3 Jahre. Nach 3 Jahren trauert er immer noch um den Verlust seiner Mutter. Es zeigt etwas von der Zartheit seines Wesens, oder? Nun, vielleicht würden einige sagen, er ist ein Softie. Er ist zu weich. Nun, das mag sein. Aber wir lernen hier, dass er ein zartes Gemüt hat. Dass er sanftmütig ist. Dass er feinfühlig ist. Und das hat einen Vorteil. In Kapitel 26, Vers 8, da heißt es, da blickte Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster herab und er sah und siehe, Isaak koste mit Rebekka, seiner Frau. Das lesen wir nicht häufig in der Bibel. Isaak schmuste mit Rebekka. Er umarmte sie. Er küsste sie. Er zeigte ihr seine Zuneigung durch körperliche Nähe. Das ist etwas Schönes. Isaak war sanftmütig. Ein weiterer Vorteil ist Treue. Natürlich ist Treue nicht nur bei ruhigen Charakteren zu finden, doch bei Isaak fällt auf, wie sich seine Treue gerade durch seine Ruhe beweist. Als er in 1. Mose 22 mit seinem Vater Abraham auf den Berg Moria steigt, da fragt er ruhig, Papa, wir haben Holz, wir haben Feuer, Wo ist eigentlich das Opfer? Haben wir etwas vergessen? Und er gibt sich mit Abrahams Antwort zufrieden. Der Herr wird sich ersehen. Und als sein Vater ihn auf den Altar bindet, da vertraut er weiter still seinem Vater. Er wehrte sich nicht. Er vertraute ruhig seinem Vater. Wer von uns hat in jungen Jahren solch eine Treue bewiesen, solch ein Vertrauen? Der Hauptgrund, warum wir von Isaak so wenig lesen, ist, weil er treu war. Weil er treu war. Von Jakob lesen wir schon im Mutterleib, dass er sich stritt mit seinem Bruder. Wir lesen von ihm, weil er betrügerisch und listig ist. Und all diese falschen Wege, all diese Irrwege, sie werden uns aufgezeigt als Warnung. Wir lesen so wenig von Isaak, weil er treu war. Isaak ist ein Sohn, wie man sich ihn nur wünschen kann. Er fällt nicht auf durch Eskapaden und durch unnötige Kämpfe, sondern er ist bemerkenswert treu. Er wohnt 180 Jahre lang im Land der Verheißung, weil sein Vater zu ihm gesagt hat, er soll im Land bleiben. Er willigt ein, im Land zu bleiben, als Abraham nach Mesopotamien sendet, um eine Frau für ihn zu suchen. Oh, wer von euch hätte stillbleiben können, wenn er weiß, da ist gerade jemand auf der Suche nach einer Partnerin für mich? Er gehorcht Gott, als er Isaak befiehlt, im Land zu bleiben, als eine Hungersnot kommt. Isaak ist unaufgeregt treu. Er ist in der Lage, seine Gefühle, seine Impulse, seine Aufruhr zu beherrschen, in ruhiger Treue. Er bleibt treu im Glauben. Jakob sagt in 1. Mose 31 zu seinen Frauen, der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Ist das nicht interessant? Isaaks Glaubenstreue wurde zum Zeugnis für seinen Sohn Jakob. Gott war der Gott seines Großvaters Abraham, aber er konnte auch einfach ohne Zusatz sagen, der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Der Hebräerbrief hebt hervor, Isaak segnete seine Söhne im Glauben. Isaak war glaubenstreu. Ruhige Treue ist ein Vorteil, der selten gesehen und wertgeschätzt wird. Aber es ist ein Vorteil. Vorteil gerade bei stillen Gemütern. Außerdem ist ein Vorteil stiller Gemüter Friedfertigkeit. Hier in Kapitel 25 erfahren wir, wie Isaak zusammen mit Ismael den gemeinsamen Vater begräbt. Isaak ist nie ein Verfolger, nie ein Bedränger. Er fängt nie einen Streit an, von dem, was wir lesen. Aber er wurde von Kind auf geärgert, beneidet, bedrängt von seinem großen Halbbruder Ismael. Doch hier sehen wir, Isaak ist versöhnungsbereit. Er ist nicht stur und verhärtet, er ist nicht trotzig und unversöhnlich, sondern er liebt den Frieden. Und er ist bereit, den Vater Abraham gemeinsam mit Ismael zu beerdigen. In Kapitel 26 treiben die Philister Isaak fort. Sie schütten mehrere Brunnen zu, die Abraham, Isaaks Vater, einst gegraben hatte. Was macht Isaak? Er zieht weiter und er gräbt die Brunnen wieder auf. Und es entsteht Streit und er zieht wieder weiter und gräbt einen neuen Brunnen auf. Und es gibt wieder Streit und er zieht wieder weiter und gräbt einen neuen Brunnen. bis er Ruhe findet. Anstatt für sein Recht einzustehen und zu kämpfen und sich auf seine Hinterbeine zu stellen und wütend zu schnauben, zieht Isaak weiter und gräbt woanders erneut nach Wasser. Und letztendlich, und das betont die Schrift, führt es zu einem bemerkenswerten Sieg und einem Zeugnis für den Herrn. Wir werden es, wenn der Herr es erlaubt, noch gemeinsam betrachten in den nächsten Predigten. Doch was uns der Geist so besonders hervorhebt, ist, wie erstaunlich friedliebend Isaak ist. Was für eine Kraft der Friedfertigkeit in diesem stillen Gemüt sitzt. Er ist bereit, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, indem er selbst Unrecht erträgt. Indem er bereit ist, eine Extrameile zu gehen, sich auf die andere Wange schlagen zu lassen, wenn er dadurch einen unnötigen Streit und Kampf vermeiden kann. Und gerade darin erlebt Isaak die besondere Nähe und Leitung Gottes. Gerade in diesen Momenten wird betont, dass Gott ihn segnet, dass Gott bei ihm ist, dass Gott verherrlicht wird. Als Jakob später Unrecht getan wird und er mit seiner List nicht weiterkommt, da entscheidet er sich letztendlich zu fliehen vor Laban, seinem Onkel, und zurück in das Land Kanaan zu ziehen. Und in dieser Situation, da spricht er einen bemerkenswerten Begriff. Er spricht plötzlich von dem Schrecken Isaaks. Wisst ihr, was der Schrecken Isaaks ist? Der Schrecken Isaaks ist keine Waffe, die Isaak sich gebaut hat. Keine List, keine Gruselillusion. Der Schrecken Isaaks ist der Gott Isaaks. Jakob weiß, das, was meinen Vater Isaak stark machte, das, was ihn schützte, das, was ihn verteidigte, das, was ihn rächte, war nicht seine eigene Kraft und war nicht seine eigene Weisheit, sondern der Schrecken Isaaks war sein Gott, der für ihn einstand. Und nach einer Zeit, wo Jakob immer wieder auf seine eigene Kraft und auf seine eigene Weisheit und auf seine eigene List vertraut hat, erinnert er sich an den Schrecken Isaaks. Mein Vater Isaak hatte eine Kraft, die eine andere war als meine. Oh, an Isaak schien so überhaupt nicht schrecklich zu sein, diesem stillen Gemüt. Aber Isaak hatte einen Schrecken. Er hatte einen Gott. Isaak konnte friedfertig sein, weil er auf Gott vertraute, der ihn segnet, schützt und rächt. Und schließlich ist ein Vorteil stiller Gemüter Fleiß. In 1. Mose 26, Vers 12 lesen wir, dass Isaak nicht nur Viehzucht betrieb, sondern gleichzeitig auch Ackerbau. Und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Isaak entwickelte Fertigkeiten. Er säte in dem Land. Und der Herr segnete es. Isaak wurde reich. Nicht nur, weil er die Viehherden seines Vaters erbte, sondern weil er bereit war, fleißig zu arbeiten, sogar in neuen Bereichen unter schweren Bedingungen, in einem trockenen Land, wo sich die Bewohner um jeden Brunnen stritten, in einer Zeit von Hungersnot, empfängt Isaak hundertfältig Frucht. Nun, das war ein Segen Gottes. Und dennoch sehen wir hierin auch den Fleiß, die Arbeitsmoral Isaaks. Er verbrauchte seine Energie nicht in Kämpfen und Streitigkeiten, aber in fleißiger Arbeit. Isaak war ein stiller, ruhiger Charakter. Und die Bibel beschreibt uns mindestens 5 Vorteile, denen wir im Vorbild Isaaks nacheifern können. Indem wir uns bewusst machen, Gott segnete Isaak. Und wir übersehen so schnell, inwiefern Gott Isaak segnete. Warum Isaak ein Segensträger ist. Inwiefern wir in seinem Leben etwas sehen können, dem wir nachfolgen sollen. Doch die größte Stärke ist für gewöhnlich auch die größte Schwäche. Und das trifft fast ausnahmslos zu. Schau, was ist deine größte Stärke? Das, was deine höchste Tugend ist. Und du wirst darin auch erkennen, die größte Gefahr und die größte Schwäche in deinem Leben. Auch darüber schweigt die Bibel nicht. Und genauso wie wir von dem guten Isaak lernen sollen, so müssen wir uns auch bewahren vor seinen Fehlern und vor seinen Sünden. Und darum kommen wir zum zweiten Punkt, die Gefahren eines stillen Gemüts. Genauso wie eine stille Persönlichkeit einige Vorteile und Gaben mit sich bringt, gibt es auch bestimmte Gefahren und bestimmte Versuchungen, die wir anhand von Isaak sehr deutlich sehen können. Zu den 5 Vorteilen müssen wir 3 Nachteile und Gefahren benennen. Hier ist zum einen Feigheit. In 1. Mose 26, Vers 7, da leben Isaak und Rebekka in Gera, in einem Teil von Kanaan. Und wir lesen, als nun die Männer des Ortes sich nach seiner Frau erkundigten, da sagte er, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, meine Frau. Er dachte nämlich, die Männer des Ortes könnten mich sonst wegen Rebekka erschlagen, denn sie ist schön von Aussehen. Abraham machte genau den gleichen Fehler, sogar wiederholt. Isaak war bedacht, aber manchmal machen sich ruhige Gemüter zu viele Gedanken. Sie denken, was alles passieren könnte. Während der Abenteurer drauf losgeht und sagt, ach, wird schon alles gut gehen, ich pack das schon, mir wird schon nichts passieren, sind die Stillen manchmal gefangen in Sorgen und Ängsten, lassen sich verzagen und in Verzweiflung ziehen. Nicht aufgrund dessen, was tatsächlich da ist, sondern aus der Angst, was kommen könnte. Und sie sind gelähmt, einfach nur aus der Sorge, was ist, wenn? Oder wenn sie nur kleine Anzeichen sehen und sie schon sich ein Szenario ausmalen, wo es sicher hingehen wird. Aus der Liebe zum Frieden wird Feigheit. Wo es nötig wäre, aufzustehen, seinen Mann zu stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, da fürchtet er sich und wird feige. Er liebte Rebekka, aber hier fürchtet er sich mehr um sein eigenes Leben. Er ist zu konfliktscheu und das ist eine Gefahr. Isaaks Gefahr ist Feigheit. Feigheit ist eine Gefahr eines stillen Gemütes. Und eine zweite Gefahr ist Trägheit. Und das ist verwunderlich, oder? Denn auf der einen Seite ist er fleißig. Aber je mehr er tagsüber arbeitet, desto mehr freut er sich abends auf den Feierabend. Kennt ihr das? Und je älter er wird, desto wichtiger werden ihm die angenehmen Dinge des Lebens. Er kommt zu dem Punkt, wo er sagt, auch eigentlich, ich habe so viel gearbeitet, nun habe ich mir Ruhe verdient. Als seine Söhne erwachsen sind und es Zeit wird, ihnen den Segen Abrahams weiterzugeben, da erleben wir Isaak in einer absolut beschämenden Haltung. Ein schönes Essen, ein bisschen Wildbraten, scheint ihm sehr, sehr wichtig zu sein. Seine Augen sind bereits träge, aber auch sein Herz und sein Geist sind träge geworden. Er genießt den Lohn seiner Arbeit und die Frucht seines Reichtums in einer Weise, die ihn betäubt und gefangen nimmt. Er wird bequem. Und der einzige Sinn, der noch gut zu funktionieren scheint, ist sein Geschmackssinn. Er liebt es zu essen. Stille Gemüter mögen die häusliche Geborgenheit, den ruhigen Tages- oder Lebensabend. Und es ist gut, wenn es dazu dient, zur Regeneration, um neue Kraft zu tanken. Aber es darf nicht zur Trägheit und zu einer sinnlichen Lust werden. Es darf dich nicht gefangen nehmen. Trägheit ist eine Gefahr stiller Gemüter. Und schließlich ist eine Gefahr die Kraftlosigkeit. Isaak ist sehr feinfühlig. Aber er findet nicht die nötige Kraft zur Verantwortung. Er liebt Esau mehr als Jakob. Und das ist gefährlich und verursacht große Not. Als Vater hat er die Verantwortung, nicht nur Gefühle zu zeigen. Er hat die Verantwortung, seine beiden Söhne zu lieben. Und er muss die Kraft aufbringen, sie in guter Weise anzuleiten und gerecht zu versorgen. Er kann die Verantwortung und die Rolle als Vater nicht einfach nur auf der Basis von Emotionen ausfüllen. Er muss Entscheidungen treffen und er muss Verantwortung übernehmen und er muss Gerechtigkeit walten lassen. Und ja, das kostet Kraft. Kraft, die Isaak aufbrachte, um Felder zu besäen. Kraft, die Isaak aufbrachte, um Brunnen zu graben. Aber es war keine Kraft, die er aufbrachte, um seine Familie zu leiten. Isaak wird zunehmend kraftlos in seinem eigenen Haus. Je reicher er wird und je kräftiger er als Geschäftsmann wird, desto schwächer wird er in seinem eigenen Haus. Er wird manipuliert von seinem Sohn und von seiner Frau. Er leidet zwar unter dem Streit seiner Söhne und auch unter den schlechten Ehefrauen Esaus, das heißt, sie hatten viel Herzeleid. Doch es ist Rebekka, die die Initiative ergreift, wie einst Abraham für Isaak eine Braut für Jakob zu suchen im Land Mesopotamien. Es ist Rebekka, die ihn drängen muss. Isaak ist kraftlos, Initiative und Verantwortung zu ergreifen in seinem eigenen Haus. Es fehlt ihm an Durchsetzungsvermögen und es fehlt ihm auch an dem Willen dazu. Drittens, die Notwendigkeit stiller Gemüter. Und vielleicht gehörst du zu denen, die nicht groß auffallen. Die nicht in den Raum treten und sagen, hier bin ich. Sondern die sich lieber ein wenig zurücknehmen. Die lieber die leisen Töne anschlagen. Vielleicht gehörst du zu den Stillen in dieser Gemeinde. Die weniger Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht gleichst du weniger Abraham und auch nicht Jakob, sondern vielleicht ähnelst du Isaak. Und lass mich dir sagen, es ist gut und voller Segen und voller Nutzen. Ich las neulich, du bist nicht gut, wenn du auffällst. Du bist gut, wenn auffällt, dass du fehlst. Ich könnte einige aus unserer Mitte aufzählen, auf die genau das zutrifft. Ihr fehlt, wenn ihr nicht da seid. Ihr seid nicht die Lautstarken, die groß auftreten, die immer im Mittelpunkt stehen. Aber es mangelt uns, wenn ihr nicht da seid. Es mangelt uns, wenn du nicht da bist. Und auch wenn es nicht oft benannt wird, wenn es viel zu selten hervorgehoben wird, aber deine Besonnenheit und deine Sanftmut, deine Treue, deine Friedfertigkeit, dein Fleiß sind unvorstellbar kostbar. Segen Gottes liegt darauf. Auch wenn es nicht den Ruhm und den Lob und den Preis dieser Welt bekommt. Gott segnete Isaak in seinem stillen Gemüt. Du bist ein Segen für diese Gemeinde, mehr als du denkst und wahrscheinlich mehr als dir gesagt wird. Und Isaak ist eine notwendige Verbindung zwischen Abraham und Jakob. Eine segensreiche Verbindung. Er ist wie so ein Dämpfer und ein Ausgleich zwischen zwei starken Autoritäten. Dass der Segen in relativem Frieden von Abraham zu Jakob gelangt, liegt nach Gottes weiser Vorsehung nicht zuletzt an Isaak, dem Stillen im Land. Das war kein Missverständnis, dass Gott Isaak so geschaffen hat, wie er ihn geschaffen hat. Dass Isaak nicht so groß auftrumpft wie Abraham oder wie Jakob. Es war kein Fehler. Nein, es war weise Vorsehung. Mehr noch, es war eine Notwendigkeit. Stellt euch die Reformation vor, ohne einen Martin Bucer, ohne einen Philipp Melanchthon. Sie stehen nicht in der ersten Reihe, aber sie hatten nicht weniger Einfluss als Luther und Zwingli. Sie trugen vielleicht mehr bei zur Etablierung der Gnadenlehren, als wir es uns bewusst sind. Auch Isaak. Er füllt mehr aus, als es die Kapitelanzahl anzuzeigen scheint. Er ist wichtiger in dieser Heilsgeschichte, in dieser Übermittlung des Segens, als wir vielleicht zunächst bemerken. Er bereitet mehr vor, als es auf dem ersten Blick wirkt. Gott segnete Isaak. Gott segnet nicht nur die großen Helden, diejenigen, die die Aufmerksamkeit bekommen, über die jeder spricht oder sprechen muss, die überall anecken, aber hoch hinauskommen. Nein, Gott segnete Isaak. Gott ist auch der Gott Isaaks. Scheue dich nicht, seine Tugenden nachzuahmen. Und vielleicht tut es dir gut, einiges von Isaak deutlicher als Vorbild zu nehmen, als du es bisher getan hast. Vielleicht tut dir in deinem aufbrausenden Gemüt, in deiner Lautstärke ein bisschen mehr das Vorbild von Isaak gut, damit du segensreicher dienen kannst. Und wenn du ein stilles Gemüt hast, lass dich aber auch warnen vor den Gefahren, die Isaak aufzeigt. Lass dich warnen. Fördere die Stärken, aber gib Acht, dass du nicht feige und mutlos wirst, dass du nicht träge und bequem wirst, dass du nicht verantwortungs- und kraftlos wirst. Gebrauche das, was der Herr dir gegeben hat, zum Guten. Aber kämpfe an gegen die Versuchungen und die Gefahren. Sag nicht einfach, so bin ich halt, so hat Gott mich geschaffen. Nein, dein Charakter ist das, was du einbringen sollst zum Dienst für Gott, zum Dienst für den Segen, aber auch das, womit du ringen musst im Kampf gegen die Sünde. Diene dem Herrn und lass dich bei Zeiten auch von dem Schrecken Isaaks wachrütteln und anspornen. Doch das ist mir wichtig geworden, als ich mich mit Isaak in der letzten Woche beschäftigt habe. Liebe Gemeinde, verachtet nicht die Isaaks in unserer Mitte. Übergeht nicht die Isaaks in unserer Mitte. Wie viele Streitigkeiten wurden besänftigt? Wie viele Dienste fast unbemerkt erledigt? Wie viele Herzlichkeit und Wärme gefördert, weil wir Isaak-Gemüter unter uns haben? Hier unter den Brüdern und Schwestern. Und ich will mir nicht ausmalen, was für eine Atmosphäre wir hätten mit nur Abraham- und Jakob-Charakteren. Der britische Prediger und Autor namens Peirce, er schreibt in treffenden Bildern: Es ist gut, dass es hier und da einige wenige Menschen gibt, die sich über die anderen erheben, wie die hohen Berge, die den Himmel streifen. Ihr Ausblick ist notwendig, um uns zu erfrischen, unser Denken zu erweitern, die öde Lebenslage zu durchbrechen und Segnungen vom Himmel herabzubringen. Aber wir brauchen die ruhigen Felder ebenso wie die Bergeshöhen. Sie geben uns das Gras der Weiden und das Getreide des Tals. Verachtet nicht die stillen Gemüter. Abraham, Isaak und Jakob, die drei großen Patriarchen, sie waren alle Sünder. Sie waren alle voller Fehler und Schwächen. Und doch gebrauchte Gott sie alle zum Segen. An jeden auf seine eigene Weise. Sie waren alle berufen, die Segenslinie fortzuführen auf den einen hin, den Nachkommen, in dem alle Nationen gesegnet werden sollen. Den einen Nachkommen, der für unsere Sünden, für unsere Schuld, für unsere Feigheit und für unsere Trägheit und für unseren Betrug und für unseren Stolz und für unsere Lügen und für unseren Neid und für unsere Lust bezahlen wird als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Abraham vertraute auf Jesus zur Vergebung seiner Sünden. Isaak vertraute auf Jesus zur Tilgung seiner Schuld. Jakob vertraute auf Jesus, damit er Frieden mit Gott empfängt. Sie alle waren Sünder. Aber sie alle waren gläubige Sünder. Sünder, die nicht auf sich allein vertrauten, sondern die gelernt haben, auf den Segen Gottes zu vertrauen, auf den Nachkommen, den gesegneten Nachkommen, auf Jesus Christus. Sie alle waren Menschen mit Stärken und Schwächen, aber sie waren Menschen, die auf Christus hinwiesen und dem Segen, der Hilfe, der Rettung, die alle Kraft und Hilfe von Menschen bei weitem übersteigt. Nun, deine Aufgabe ist es, mit deinem Charakter auf Christus hinzuweisen und auf den Segen, den nur er gibt. Doch wenn wir fragen nach dem Charakter, dann ähnelt Isaak am meisten von ihnen dem Herrn Jesus Christus. Der reformierte Theologe Gerhard von Groningen, er schreibt über Isaak: Die passive Rolle, die unterwürfige Haltung, die stille Bereitschaft zu leiden, statt Rache zu üben, sind Eigenschaften, die für den berufenen Messias notwendig sind, wenn er als Vermittler des Segens Gottes dienen soll. Erkennst du Christus in Isaak? Jesus sagt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und Petrus, selbst mehr so der Typ Jakob, er war fasziniert von seinem Herrn und er bezeugt, der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Kennst du diesen Jesus? Schätzt du diesen Jesus? Siehst du das Gemüt Jesu Nun vertraue auf ihn. Hierin ist deine Rettung. Dass Jesus nicht als großer Herrscher aufgetreten ist, sondern sanftmütig und leidend. Das ist deine Rettung. Vertraue auf ihn. Denn mehr als Isaak ist er besonnen. Vor Grundlegung der Welt plante er zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist die Rettung der Erwählten. Da war nichts aus dem Affekt oder spontan. Nun, wenn du an ihn glaubst, hat er dich auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und kein Wort, keine Tat, kein Schritt war unbedacht, sondern alles vollkommen zur Ehre des Vaters und zum Segen seiner Erwählten. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und mehr als Isaak ist Jesus sanftmütig und liebevoll. Aus Liebe zu seiner Braut, der Gemeinde, der Erwählten, machte Jesus sich auf, um sie zu retten und zu reinigen und zu heiligen. Und die Bibel sagt, er ist voller Mitgefühl. Er ist voller Mitgefühl mit unseren Schwachheiten. Wenn wir versucht werden, wenn wir kraftlos werden, kann er mitfühlen. Er war innerlich bewegt von der Not der Menschen. Er weinte am Grab eines Freundes. Vertraue dich ihm an. Mit allen deinen Sorgen. Jesus ist sanftmütig und liebevoll. Und mehr als Isaak ist Jesus treu. Er war gehorsam, er erfüllte alle Gerechtigkeit, die wir Gott schuldeten. Er war gehorsam, ja gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und er starb freiwillig, er ließ sich von seinem Vater auf dem Altar auf Golgatha binden. Als unser treuer Stellvertreter, damit unsere Untreue vergeben wird. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann sagt die Bibel, ist er treu und gerecht und vergibt uns all unsere Schuld. Mehr als Isaak ist Jesus friedfertig. Ja, er ist unser Friede. Er schenkt Frieden mit Gott, indem er sich selbst schlagen ließ und den Zorn Gottes an unserer Statt erduldete. Und Jesus schenkt auch Frieden unter den Geschwistern. Er hat die Mauer niedergerissen. Wir sind eins in Jesus, verbunden durch seinen Geist, mit dem Band des Friedens. Suchst du Frieden? Du findest ihn bei Jesus. Er ist friedfertig. Er bringt Frieden. Und mehr als Isaak ist Jesus fleißig. Er hat das Wort der Rettung gesät auf unfruchtbares Land. Aber hundertfältig Frucht empfangen. Er empfängt den Lohn seiner Mühen. Allein aufgrund der Arbeit seiner Seele dürfen wir Leben haben. Und allein aufgrund seiner Wirksamkeit in uns können wir Frucht tragen, in Heiligung und in Liebe wachsen. Oh, Jesus ist fleißig. Heute, auch heute, wie jeden Tag, verwendet er sich für uns. Und wir können Gott nahen durch seinen Dienst. Denn er wird nicht träge. Er ist fleißig und setzt sich ein für die Seinen in Ewigkeit. Vertraue dich ihm an. Amen.